Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Ich spreche einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Ich möchte wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer 15. Folge sind wir in der Liebermann-Villa am Wannsee. Die Ausstellung Schwarz-Weiß, Liebermanns Druckgrafik, ist noch bis zum 6. Juni 2022 zu sehen. Ich spreche heute mit der Kuratorin Lucy Wasensteiner. Ich sitze hier zusammen mit Lucy Wasensteiner, Direktorin der Max-Liebermann-Villa am Wannsee. Sie sind Kunsthistoriker und Kuratorin der Ausstellung Schwarz-Weiß, Liebermanns Druckgrafik. Wir sind hier in der Liebermann-Villa. Sagen Sie, wann hat Liebermann hier gelebt?
Ja, also Max Liebermann hat das Grundstück hier 1909 gekauft, also eigentlich zwei Grundstücke. Das war eine der letzten in der Kolonie Alsen. Das wurde dann hier am Wannsee etabliert in den 1860er Jahren als Ort für die Großbürgertum Berlins, ihr Sommersitz zu bauen. Ja, Liebermann war zu einer sehr wohlhabenden Berliner Familie geboren und sein Hauptwohnsitz war eigentlich am Pariser Platz neben dem Brandenburger Tor. Und um die Jahrhundertwende hat er aber angefangen, darüber nachzudenken, einen Sommersitz zu bauen und wie gesagt, hat dann 1909 hier angefangen, ein Haus zu bauen. Und er war sehr stolz darauf, dass er tatsächlich diese Villa mit seinem eigenen Geld finanzieren konnte. Das hat er auch dann oft geschrieben. Das Haus war dann 1910 fertig und er war dann fast jeden Sommer hier mit seiner Familie, also mit der Frau Marthe und der Tochter Käthe und dann später mit seiner Enkelin Maria. Also Käthe war auch mit ihrer Familie hier. Genau, und besonders ab 1914, dann war er besonders oft hier, weil er nicht mehr nach Holland reisen könnte, wegen des Ersten Weltkrieges. Und ja, also man sieht besonders ab 1914, dass er wirklich sehr regelmäßig hier war und auch, dass er hier sehr viel gearbeitet hat. Die Wannsee-Bilder sind natürlich ein Hauptmotiv des Spätwerks.
Leider gab es in der Familiengeschichte ein tragisches Ende.
Ja, also die Liebermann-Villa hat in der Tat eine sehr wechselhafte Geschichte. Also wie gesagt, die Familie Liebermann verbrachte jeden Sommer hier. Ihr letzter Sommer war 1934 und Max Liebermann ist Anfang 35 gestorben. Wir befinden uns natürlich da in einer sehr schwierigen Zeit in Deutschland. Ab 33 war das für die Familie Liebermann sofort spürbar, obwohl sie sehr wohlhabend waren, obwohl Liebermann sehr erfolgreich war, sehr berühmt, sehr gut etabliert. Das hat alles natürlich nichts geholfen und schon in 33 muss er von seinen Ehrenpositionen bei der Akademie der Künste zum Beispiel zurücktreten. Er ist dann 35 gestorben, wie gesagt, und in 38 konnte seine Tochter Käthe mit ihrer Familie in die USA emigrieren. Ihr Mann war Katholik und er hat ein Angebot bekommen von einer amerikanischen Universität, dort zu unterrichten und das ermöglicht dann die Emigration. Marthe hingegen hat sich erst entschieden, in Berlin zu bleiben. Sie war schon Richtung 80 Jahre alt, wollte den Grab ihres Mannes nicht verlassen. Langsam wurde es dann klar, dass es zu spät war für die Emigration und sie musste dann in Berlin bleiben. 1940 musste sie die Villa hier dann an die Deutsche Reichspost verkaufen. Sie konnte dann aber über das Geld nicht frei verfügen, also das war ein Zwangsverkauf. Und drei Jahre später wurde sie dann in ihre Wohnung in Berlin für die Deportation abgeholt, beziehungsweise sie wurde informiert, dass sie in ein paar Stunden zurückkommen werden und in der Zeit hat sie dann Selbstmord begangen. Also wirklich eine tragische Ende für die Liebermann-Familie in Berlin. Das Haus wurde dann als eine Art Trainingslager für die Reichspost benutzt, dann als Lazarett und dann direkt nach dem Krieg als Krankenhaus. Also es hat der Krieg überstanden eigentlich ganz gut. 50er Jahren bekam die Familie Liebermann die Villa zurück. Die haben es dann an das Land Berlin verkauft und es gehört immer noch das Land Berlin. und sie haben es erst an einen Tauchclub verpachtet. Und es war ab den 70er Jahren als Clubhaus für einen Tauchclub benutzt. Und es gibt ja tolle Fotos aus der Zeit. Sie hatten hier ein Kino im ersten Stock und ein Bar im Erdgeschoss. Genau. Und dann, ja, Mitte der 90er Jahre ist die Idee aufgekommen, es soll eigentlich ein Liebemann-Museum geben. Damals, direkt nach der Wende, wurde so diskutiert, vielleicht konnte man ein Liebemann-Museum am Pariser Platz bauen, wo sein Hauptwohnsitz war. Und 15 Leute haben sich als die Max-Liebemann-Gesellschaft gegründet und haben relativ schnell gesagt, es gibt eigentlich ein Liebemann-Haus am Wannsee und das könnten wir als Museum nutzen. Und die haben dann angefangen, Unterstützer für ihre Idee zu finden. Das war gar nicht so einfach und ich kann wirklich sehr lang über die Geschichte der Gesellschaft in diesen Jahren sprechen. Es war wirklich sehr schwierig für sie, das Haus zu bekommen. Viel Lobbyarbeit, die mussten viele große Unterstützer finden und endlich hat das Land Berlin gesagt, okay, ja, sie dürfen das Haus als Museum nutzen. Die Gesellschaft musste dann ein Alternativgrundstück für den Tauchclub finden und auch finanzieren. Sie musste alle Renovierungen hier finanzieren und das haben sie alle wirklich gemacht mit viel ehrenamtlichem Engagement, mit viel Spende, viel Großspende, Kleinspende und das ist wirklich ein wahnsinniges Erfolg, dass es so geklappt hat. 2002 haben sie dann das Haus übernommen und 2006 als Museum geöffnet.
Wie ist die Idee zur Ausstellung Schwarz-Weiß-Liebemanns Druckgrafik entstanden?
Ja, also die Druckgrafik war für Max Liebemann wahnsinnig wichtig. Er hat über 60 Jahre über 600 grafische Arbeiten produziert, sein Leben lang. Sehr oft darüber geschrieben, wie wichtig das für ihn war. Und wir hatten hier seit 2006 diese Blätter in verschiedene Ausstellungen integriert, aber wir hatten eigentlich nie eine Ausstellung gezielt über Liebemanns Druckgrafik gemacht. Und gleichzeitig hatten wir auch festgestellt, für viele Besucher und Besucherinnen war es nicht immer klar, was genau diese Blätter sind. Was ist eine Kaltnadelradierung im Vergleich zu einer Ätzradierung und wie macht man eigentlich eine Lithografie und hat Liebemann das selbst gemacht und warum sind diese komischen Ziffern immer nach einem Titel oder so? Und das wollten wir einfach für eine neue Generation erzählen und ein bisschen so entziffern, zu sagen, so hat er gearbeitet und aus diesem Grund war es für Liebemann wichtig.
Wie ist denn der Katalog gegliedert und auf was kann sich der Leser, die Leserin freuen?
Ja, wir haben, also Kern des Kataloges ist ein Katalog der ausgestellten Werken und wir nutzen diese Werke, um bestimmte Kernbegriffe zu erklären. Also wie gesagt, was ist eine Kaltnadelradierung? Was ist das Vernis-Mue-Verfahren? Wo erschien Liebemanns Druckgrafik? Was macht eine Druckgrafik mit höherer Qualität im Vergleich zu eins mit niedrigen Qualität? Und diese Fragen zu beantworten. Und dann umherum haben wir tolle Beiträge von unseren Wissenschaftlern hier im Haus über zum Beispiel also eine Einführung zu Liebemanns Druckgrafik und auch über Provenienzforschung zu druckgrafischen Blättern, was uns auch im Moment beschäftigt. Wir haben auch zwei tolle Aufsätze, einmal von Andreas Schallhorn aus dem Berliner Kupferstichkabinett und ein von Sigrid Achenbach. Sie war sehr lang für den Kupferstichkabinett tätig und hat 1974 eine der Werkverzeichnisse zu Liebemanns Druckgrafik produziert. Insofern sind wir auch wirklich froh, diese zwei tolle Autoren und Autorinnen zu haben.
Welche Rolle spielte die Druckgrafik für die Verbreitung seiner Ideen und wie sah Liebemanns Schaffensprozess aus?
Ja, also das kam natürlich darauf an, was für ein Verfahren das war. Also er hat in den 1870er Jahren damit angefangen mit der Kaltnadelradierung. Damals hat er ein Bild in Pariser Salon ausgestellt, Mitte der 1870er Jahren. Und eine französische Zeitschrift, Gazette des Beaux-Arts, hat dann nach einer Abbildung gefragt. Damals war natürlich die Fotografie nicht so weit verbreitet und deswegen musste Liebemann eine Radierung von dem Gemälde herstellen. Und Liebemann hat gesagt, ja, natürlich kein Problem, hat aber nie sowas gemacht, aber hat es dann gelernt. Er hat so Kontakte Er wohnte damals in Paris, aber war mit einem deutschen Künstler Karl Köpping befreundet und Köpping hat ihm gezeigt, wie man eine Kaltnadelradierung macht. Und das war relativ einfach eigentlich. Man kratzt in eine Metallplatte eine Zeichnung und diese Kratzen, diese Rissen halten dann die Druckfarbe und damit erzeugt man ein Bild. Und so hat er angefangen, aber sehr schnell hat er so verschiedene Techniken dazugelernt. Wir sprechen in die Ausstellung zum Beispiel über die Erzradierung, was er auch relativ schnell quasi kennengelernt hat. Da nutzt man eine Art Wachsgrund auf die Metallplatte, man kratzt dann da rein und dann taucht man das Ganze in eine Säurebad und dadurch sind Vertiefungen entstanden und die tragen die Farbe. Und das hat er so im Laufe der Zeit immer wieder experimentiert. Er hat auch Techniken kombiniert. Man sieht ja oft auf einem Blatt sowohl Kaltnadel als auch Erzradierung. Und dann um die Jahrhundertwende hat er dann die Lithografie entdeckt. Und die Lithografie war für Liebemann sehr interessant, weil es viel schneller ging. Ein besonderen Stein muss sehr vorsichtig vorbereitet werden vom Drucker mit verschiedenen chemischen Prozessen, die wir erklären in unserem Katalog. Aber im Grunde kann dann der Künstler oder die Künstlerin relativ frei auf dem Stein zeichnen. Und aus diesem Grund sehen diese Lithografien oft eigentlich wie Zeichnungen aus. Und insofern war das für Liebemann sehr attraktiv und er konnte viel schneller arbeiten, viel mehr produzieren. Und wir sehen dann auch entsprechend eine Explosion in der Zahl seiner druckgrafischen Blätter zu dieser Zeit.
Es gibt ja auch ein drucktechnisches Verfahren, welches Liebemann selber nicht umsetzen konnte.
Genau, also ab so 1910 hat er damit angefangen, mit professionellen Xylographen zu arbeiten, um Holzstiche zu produzieren. Und für Liebemann im Allgemeinen mit der Druckgrafik war sehr wichtig, die Ideen aus seinen Gemälden breiter zugänglich zu machen. Das war wirklich die Grundidee hinter seiner Druckgrafik. Also nicht zum Beispiel wie die Expressionisten, sie wollten was Besonderes mit ihren Holzstichen oder Holzschnitten ausdrucken. Für Liebemann war das vielmehr immer mit den Gemälden zu sehen. Und ab 1910, Liebemann ist sehr berühmt, seine Motive sind sehr gut bekannt und es gab natürlich ein Publikum, die das auch haben wollte zu Hause, aber so ein Gemälde nicht leisten konnte. Und Liebemann wollte diese Leute auch bedienen. Und er hat dann zusammen mit diesen Xylographen Holzstiche produziert. Das heißt, er hat Zeichnungen gemacht und auf Basis dieser Zeichnungen haben die Xylographen Holzstiche gemacht. Und das ist im Grunde eine Art Holzstich, aber viel, viel feiner. Man nutzt viel härteres Holz und man kann dann dadurch eine Druckplatte erzeugen, das eigentlich viel belastbarer ist. Man kann damit dann viel mehr Druck erzeugen. Und die kann man dann auch sehr gut an, wie eigentlich alles bei Liebemann.
Es gibt ja von vielen Druckgrafiken unterschiedliche Zustände. Max Liebemann hat Probedrucke gemacht, hat nochmal korrigiert, nochmals gedruckt und so weiter.
Genau, und das wollten wir auch erzählen in der Ausstellung, weil wie gesagt, es gibt oft in Kataloge oder so, man hat den Titel und dem Datum und dann Technik und dann diese verschiedenen Ziffern danach. Und das wollten wir auch dann erklären, was das ist, weil es gab natürlich verschiedene Motive. Es gibt dann von jedem Motiv oft mehrere Zustände, genau wie Sie gesagt haben. Er hat vielleicht eine Platte geritzt, gedruckt und gedacht, nee, da ein bisschen dunkler, da ein paar mehr Striche, hat das dann nochmal gemacht, das wäre dann ein zweiter Zustand und dann von jedem Zustand gibt es dann möglicherweise verschiedene Auflagen und das sind dann die verschiedenen Ziffern. Ja, also das wollten wir dann auch ein bisschen mit der Ausstellung erklären und auch, wie das dann auch mit der Qualität verbunden ist. Manche Zustände sind beliebter als andere. Und er hat, wie Sie gesagt haben, auch dann dieses Prozess gehabt, erst Probedrucke, dann vielleicht eine Vorzugsausgabe auf besonderem Papier, wo er dann unterschrieben hat, vielleicht 20 Stück. Und dann kam die normale Auflage, vielleicht 100 Stück, nicht signiert. Und die hatten dann einen niedrigeren Wert, aber waren dann besser zugänglich.
Also war Liebemann ein guter Geschäftsmann?
Ich glaube, das kann man schon sagen. Also er wusste, was ihm Geld brachte, das auf jeden Fall. Aber es war auch für ihn sehr wichtig, diese Idee von Verbreitung seiner Ideen. Es gibt so verschiedene Zitaten von Liebermann. Es ist eigentlich wunderschön, dass wir jetzt unsere Briefedition komplett haben seit letztem Jahr. Das ist so, alle Liebermann-Briefe würden aufgesammelt von Ernst Volker Braun und würden dann durch die Liebermann-Gesellschaft veröffentlicht. Und darin findet man einfach so viele Zitate und Ideen von Liebermann, einfach unter anderem zu den Druckgrafik. Also ja, es war eine Einnahmequelle für ihn, aber es war auch wichtig, dass, wie gesagt, seine Ideen so weit wie möglich verbreiten konnten.
Wie wichtig waren Liebermanns Druckgrafiken für die öffentliche Wahrnehmung nach 1945?
Ja, es spielte eine sehr wichtige Rolle tatsächlich. Man sieht diese von Anfang an eigentlich, diese Drucke wurden sehr beliebt, sie wurden sehr breit versammelt, also die wurden sehr breit gesammelt von Privatpersonen, von Museen. Wir haben einen tollen Aufsatz in unserem Katalog von Sigrid Achenbach über die Sammlungsgeschichte der Berliner Kupferstichkabinett und wie sie im Laufe der Zeit diese wahnsinnig hochwertige Liebermann-Sammlung aufgebaut haben. Es ging ja ähnlich in Hamburg an der Kupferstichkabinett dort. Also die wurden auf jeden Fall gut angenommen.
Sie befinden sich ja mitten in einem Forschungsprojekt, das die Provenienzen ihrer Sammlung untersucht.
Ja, also das ist ein wirklich sehr spannendes Projekt. Die Liebermann-Gesellschaft hat die Liebermann-Villa 2002 übernommen, ohne alles, also ohne Möbel, ohne Kunstsammlung. Max Liebermann hat eine große Kunstsammlung, nicht nur von seinem eigenen Werk, aber das ging alles, also ein Teil davon ging mit der Tochter in die USA, aber viel ging dann auch verloren. Und wir haben dann, wie gesagt, 2002 mit sehr wenig angefangen. Wir haben schon, glaube ich, 1997 angefangen, eine kleine Sammlung aufzubauen für das Museum. Und inzwischen haben wir rund 200 Werke in unserer Sammlung. Und ein Großteil davon sind druckgrafische Blätter. Und die Ausstellung zeigt eigentlich die Werke aus der Sammlung der Max-Liebermann-Gesellschaft. Genau. Und diese Sammlung wurde dann ab 1997 aufgebaut. Und wir haben erfreulicherweise seit eineinhalb Jahren Förderung bekommen vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Und sie fördern Projekte, damit Museen diese Sammlungen erforschen können, damit wir sehen können, wo waren diese Werke, diese Blätter zwischen 1933 und 1945. Und gibt es da bedenkliche Provenienzen, wo wir vielleicht eine faire und gerechte Lösung anstreben sollen. Und wir sind quasi mittendrin, wir haben noch 9 Monate und es ist einfach wahnsinnig spannend zu sehen, was für Geschichte da rauskommen. Und wir würden dann Ende des Jahres in einer Ausstellung über dieses Projekt die Ergebnisse dann auch zeigen hier in der Liebermann-Villa.
Haben Sie eine Lieblingsdruckgrafik in der Ausstellung?
Aus verschiedenen Gründen sind verschiedene Blätter sehr interessant, aber ich finde eigentlich das Blatt, was auf unserem Katalogcover ist, diesem Selbstbildnis von Liebermann im Profil, das ist eine Kaltnadelradierung und ich finde, das ist einfach sehr stark. Ich mag es einfach in sich. Ich finde, man sieht hier zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit so früheren Kaltnadelradierungen, am Anfang ist er noch sehr vorsichtig. Er will unbedingt, you know, einen bestimmten Gemälde kopieren und er will ja jeden Strich vorsichtig durchdenken. Und man hat hier das Gefühl, dass er viel freier gearbeitet hat, dass er im Laufe der Zeit einfach selbstbewusster war und hat alles reduziert. Also nicht zu viel Schatten und einfach nur das Wichtigste dargestellt. Ja, und natürlich sind Selbstbildnisse für Liebermann auch ein wichtiges Thema. Die kommen immer wieder vor im Oeuvre und insofern finde ich das ganz typisch, aber auch außergewöhnlich und es gefällt mir einfach.
Und was fasziniert Sie persönlich an Max Liebermann?
Ja, für mich, ich finde so faszinierend, dass Liebermann auf so viele verschiedene Ebenen wichtig ist und relevant auch für heute. Ja? Er hat diese zentrale Rolle gespielt in der Entwicklung der modernen Kunst in Deutschland. Er hat als Mitbegründer und erster Präsident der Sezession quasi die Moderne nach Berlin gebracht. Er hat gesagt, ja, wir sollen moderne Künstler zeigen, wir sollen ausländische Künstler zeigen, wir sollen uns öffnen. Und das war damals eine sehr neue Idee. Und man kann schon sagen, alles, was danach gekommen ist, Expressionismus, neue Sachlichkeit und so weiter, stammte von dieser Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, wo Liebermann so zentral beteiligt war. Ich finde dann auch was für eine Rolle seine Kunst zum Beispiel nach 1945 gespielt hat in den zwei Deutschländern sozusagen und auch im Ausland, wie er dann interpretiert wurde. Natürlich ist die Familiengeschichte wahnsinnig wichtig für Berlin, für Deutschland, für Europa. Es gibt immer wieder Geschehnisse heute, die einfach man mit dieser Geschichte damals verbunden muss eigentlich. Und man darf das nicht vergessen. Ich sehe das wirklich als unser Auftrag hier in der Liebemann-Welle, diese Geschichte immer wieder zu erzählen und frisch zu erzählen, damit es relevant bleibt. Natürlich haben wir hier architektonisch gesehen ein schönes Gebäude, das auch für die Architekturgeschichte Berlins und Deutschlands sehr wichtig ist, dass er diese Ideen aus Hamburg genommen hat und hier ein Stadthaus gebaut hat. Der Garten ist auch natürlich faszinierend als Beispiel für die Reformgartenbewegung zu dieser Zeit und wie er das mit dem damaligen Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwach, so vorsichtig geplant und gebaut hat, ist auch in sich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Also ich finde wirklich diese Vielschichtigkeit am spannendsten mit Liebemann.
Vielen Dank, Frau Wasensteiner, für das Gespräch.
Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team der Liebemann-Villa am Wannsee. In der nächsten Folge spreche ich mit der Kuratorin Elisabeth Hipp in der Alten Pinakothek in München über die Ausstellung Vive la Pastel, Pastellmalerei von Vivienne bis Latour. Diese Ausstellung ist vom 7. Mai bis zum 23. Oktober 2022 zu sehen.